Lukas, stell dir vor, du bist auf einer karibischen Insel. Du kannst dich über nichts beschweren. Perfektes Wetter, Cocktail in der Hand.
Was sonst?
4 Wochen lang machst du es dir in der Luxusvilla richtig gemütlich. Kein Stress, einfach nur in der Sonne dahin vegetieren. Und dann zack, wird noch besser. Es kommen
besser.
9 wunderschöne Singles, die ebenfalls einfach nur eine richtig gute Zeit haben wollen und leben mit dir.
Ich habe Angst, wo das hingeht.
Ja, und es wird noch besser. Ihr als Gruppe, 10 wunderschöne Menschen, können 200.000 US-Dollar gewinnen. Zusammen.
Das ist krass.
Einzige Bedingung, kein Körperkontakt, keine Küsse und kein Sex.
Ja, nee, das kann ich nicht versprechen.
Kannst du nicht versprechen, ne?
Nee.
Ist zu krass.
Das ist zu krass.
Das ist einfach zu krass.
Jetzt nicht wegen mir, aber...
Die anderen.
Dass ich einfach die anderen nicht anstachel, weißt du, gegenseitig.
Gegenseitig.
Ja, wirklich. Also ich äußere mal eine Mutmaßung. es geht so in eine Bachelorette-Richtung.
Da sind wir richtig auf dem Weg, gell? Herzlich willkommen beim Filmmagazin.
Hallo.
Wir sind Ihr Reality-TV-Format. Hier geht es um die heißesten Promi-Trends und News. Wer mit wem und warum und wieso?
Wir sind auch nicht vorbereitet, weil das gehört auch dazu. Man muss sich einfach mal überraschen lassen bei so einem Format auch.
Richtig. Manchmal müssen wir auch unser Gegenüber ein bisschen überraschen, deswegen noch kurz zur Vorstellung, aber damit wir auch Bescheid wissen, damit wir bei einem Kettenstand sind. Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir reden einmal in der Woche über Film, Fernsehen, Serien und so alles weiter, was so um das Medium Film, nenne ich es mal, größtenteils. Deswegen fallen da auch durchaus mal Serien rein, wie jetzt bei mir in meiner Geschichte. In der letzten Story oder letzten Folge hatte Lukas uns etwas über Spoiler erklärt.
Ja.
Da habt ihr uns hoffentlich auch vieles eure Lieblingsspoiler geschrieben und erzählt und in welchen Momenten ihr gespoilert wurde. Wenn nicht, könnt ihr das auch gerne machen über mail@filmmagazin.audio oder einfach über die Webseite auch ganz, ganz einfach immer einen Kommentar schreiben oder auch gerne uns über Twitter oder Instagram, könnt uns auch jederzeit erreichen. Oder ihr schreibt dann gerne, was eure Lieblings-Reality-TV-Sendung ist.
Macht mal.
Denn darum geht's
heute. Guilty Pleasure.
Richtig,
was Guilty schaut Pleasure. Ihr?
Aber kurz zur Auflösung, weil du hast dich bestimmt gefragt, hey, das ist ja schon eine geile
Ja, Prämisse. Ist jetzt einfach gepitcht oder einfach was?
Das
hat RTL gekauft.
Nee, auch nicht. Es hat Netflix tatsächlich im Angebot.
Oh.
Es ist nämlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist gestern gestartet, also wenn ihr das hört, dann ist das schon eine Woche ungefähr her oder 2 Wochen, die 3. Staffel von Finger weg auf Deutsch oder Too Hot to Handle. Das englische Titel. Da ist jetzt vor kurzem halt die 3. Staffel gestartet, die auch schon, also jetzt einen Tag danach, auf dem 2. Platz der Deutschland-Trends bei Netflix waren. Also sehr erfolgreich, kann man sagen. Also sehr wahrscheinlich werden wieder viele Millionen Menschen zugeschaut haben. Und ich denke mal, das ist mal durchaus Zeit, und das habe ich mal so als Anlass genommen, damit wir uns dieses Genre mal anschauen und insbesondere unter dem Blickwinkel von Streaming-Portalen. Weil es ist ja sehr interessant, dass man verbindet ja Reality-TV sehr stark so mit dem klassischen Fernsehen, mit Nachmittagsfernsehen, so was ab 14 oder 13, 14 Uhr startet. RTL 2, RTL, Pro7, was da alles läuft. Aber ja auch bei Streaming-Diensten wird das immer mehr und es gibt auch immer mehr erfolgreiche Formate, die halt auch auf Streaming-Portalen laufen. Und das, obwohl man ja eigentlich, das ist sehr so mit Film und Serien vergleicht, sehr viel fiktionale Stoffe. Denn Reality-TV ist ja auch schon sehr lange Teil halt des Fernsehens. Also unsere Generation, würde ich jetzt mal sagen, ist auch ja mit Big Brother, Barbara Salisch und Richter Alexander Holt schon irgendwie aufgewachsen.
Wie viele waren es? Big Five, Big Six, keine Ahnung.
Also es gibt noch ein paar andere, die auch noch, die jeder kennt ungefähr.
Ingo Lenzen auch schon mal Ingo Gast Lenz im Podcast gewesen.
Hatten wir auch schon mal als Gast im Podcast, genau.
Der große Ingo Lenzen.
Deswegen kann man ja, obwohl man jetzt so die Qualität dieser Sendung, kann man ja durchaus in Frage stellen und auch durchaus sagen, ja, das guckt man vielleicht auch, weil man sich ein bisschen Trash-TV anschauen möchte, weil das ja, ich möchte jetzt nicht zu psychologisch argumentieren, aber es gibt sicherlich Gründe, warum man das auch Spaß machen kann, wenn es qualitativ nicht so ganz so geil ist. Aber es hat uns ja irgendwie so auch zum Einschalten und Weiterschauen bewogen. Ja. Und Reality-TV hat ja auch eigene Promis geschaffen, wie Kim Kardashian, Paris Hilton und Donald Trump. Würde ich sagen, sind durch Reality-TV groß geworden.
Kann man so sagen.
Manche dann noch größer leider. Und Reality-TV kann man ja auf viele, viele mögliche Arten kritisieren, sollte man wahrscheinlich auch. Aber es gibt auch positive auf jeden Fall Aspekte, wie zum Beispiel die LGBTQ+-Repräsentation. Also es war ja auch schon immer Teil von Reality-TV, dass man nicht nur Heterosexuelle gesehen hat und heteronormative Personen. Da wurde auch immer sehr häufig mit verschiedenen Geschlechteridentitäten, mit verschiedenen Personen aus verschiedenen Spektren wurden gezeigt. Manchmal auch, um sie vorzuführen wahrscheinlich, aber ja durchaus auch, um einfach ihre irgendwie Lebensrealität wiederzuspiegeln.
Also, ich sag mal, RuPaul's Drag Race ist ja eigentlich auch eine Reality-TV-Show, ne?
Genau, und die wurde von der BBC tatsächlich als eine der 100 besten TV-Shows des 21. Jahrhunderts geführt.
Auch Queer Eye ist eine Reality-TV-Show im Prinzip, ja.
Auf Netflix.
Ja, auf Netflix, ja.
Ne? Und deswegen, es gibt ja durchaus auch Gutes bei Reality-TV und zum Beispiel, das ging auch schon in den 90er Jahren los, da war die MTV-Serie The Real World, das war so eine der ersten moderneren Reality-TV, so wie ich es heute kenne. Das gab es natürlich auch schon vor den 90er Jahren, aber so MTV hat das schon nochmal groß gemacht, nochmal ihren eigenen Stempel aufgedrückt und
Jackass.
Jackass, genau. Und bei The Real World hat man zum Beispiel auch einen schwulen Mann mit AIDS kennengelernt, der einer Gewerkschaft angehörte. So, und das war allein diese Kombination gab es in fiktionalen Stoffen eher weniger. Und auch, denke ich mal, die heutige Influencer-Kultur kann man sicherlich irgendwie auch auf Reality-TV übertragen. Oder zumindest Reality-TV hat dieser Influencer-Kultur irgendwie den Weg geebnet.
Und weil holen sich ja jetzt auch teilweise wieder Influencer, die in die Serien rein, ne?
Korrekt. Das ist ja auch eine schöne Synergie, herrscht da ja auch. Weil dass so einzelne Personen berühmt werden, einfach nur dafür, dass sie Personen sind, dafür, dass sie zeigen, wie sie sind, Anführungszeichen, wie sie normalerweise
wie sie vermitteln wollen, dass sie sind.
Genau. Ne? Also. Und dann halt dafür, wie sie authentisch sind, alles in Anführungszeichen, funktionieren sie als Werbeträger für Produkte. Das ist ja alles, was auch schon Reality-TV gemacht hat.
Ja.
Ne, das ist ja alles nichts Neues. Und aber natürlich darf man nie außer Acht lassen. Es gibt natürlich immer Probleme, sag ich mal, mit der Seite. Es ist natürlich alles klischeehaft. Es ist auf Drama getrimmt und auch durchaus werden der Person vorgeführt in vielen, vielen Sendungen. Aber dann ist ja trotzdem ganz interessant, warum jetzt gerade zum Beispiel Netflix das für sich entdeckt hat. Es gibt viele erfolgreiche Netflix-Reality-Sendungen, wie zum Beispiel Liebe macht blind. Das ist eine Dating-Show, wo sich Leute verlieben und verloben, ohne das Äußere des Partners oder der Partnerin zu kennen. Und erst nachdem sie sich verlobt haben, lernen sie sich näher kennen.
Quasi
oder sehen sie sich.
Internetbeziehungen
so ein bisschen,
bei
genau,
Netflix. Ja.
Genau. Dann gibt's Rhythm plus Flow, ist eine Hip-Hop-Version von Deutschland sucht den Superstar. The Circle ist auch sehr, sehr bekannt. Das ist quasi ein Wettstreit, auch unter den Teilnehmenden, die so die Social-Media-Logik in so ein Wettbewerbsformat trimmt. Also die Teilnehmenden, die interagieren über eine Software, den Circle. Das ist eine Art ein Textbot oder da kann man halt mit den anderen, man weiß nicht, wie die anderen Charaktere auch wirklich aussehen und wie die sind, weil jeder hat so ein eigenes Social-Media-Profil und mit denen interagiert man. Das heißt, die können wieder echt sein oder da erzählt halt ein 40-Jähriger, erst ein 20-Jähriger.
Ja.
Und das ist dann das Ganze. Und am Ende kann man halt auch einen Preis verdienen, weil in jeder Runde bewerten sich die Leute und voten dann eine Person raus. Und die dritte Staffel von The Circle war über 2 Wochen in den Top 10 der meistgeschauten Sendung in Netflix USA. Und The Circle war ursprünglich eigentlich mal ein britisches Format. Da gab es 3 Staffeln auf Channel 4 und wurde dann halt von Netflix aufgekauft. Dann die halt sozusagen die 4. Staffel lief dann bei Netflix und dann gab es auch verschiedene Lokalversionen. Also Brasilien gibt's, Frankreich gibt's, jetzt halt auch Großbritannien und USA. Halt mit verschiedenen Kandidatinnen. Die Staffel 1 von Too Hot to Handle, die war 19 Tage in den Top 10. Und Bake Squad war 9 Tage in den Top 10, zum Beispiel bei Netflix USA. Und 2020 waren 3 der 10 erfolgreichsten Shows auf Netflix ganz allgemein auch eine Reality-TV-Serie.
Krass.
Und man kann ja irgendwie auch sagen, dass die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten bisher, Squid Game.
Ich wollte gerade Squid Game sagen. Irgendwie ist es auch.
Der hat ja auch Elemente.
Ja.
Na, deswegen, das ist irgendwie schon Teil unseres Medienkonsums. Und das New Yorker Magazin lobte zum Beispiel auch Liebe ist blind im höchsten Tönen und bezeichnete es bereits jetzt als modernen Klassiker des Genres. Und du hast ja auch schon Queer Eye erwähnt. Ich glaube, da kann man der Serie jetzt auch relativ wenig vorwerfen, weil das ist ja an sich auch einfach dieses ganz bekannte Format Makeover, eine Person, die irgendwie sich neu erfinden will, die Besuch bekommt von anderen Leuten, die das Makeover übernehmen, aber das ist total was Herzerwärmendes.
Ohne die Leute vorzuführen.
Ohne die Leute vorzuführen, wirklich was Herzerwärmendes. Da gibt es Leute, die einfach auch wirklich eine starke emotionale Bindung aufbauen und auch wirklich einfach berührt sind von diesen Schicksalen. Und man kann sagen, das ist wirklich aus tiefster Überzeugung wird das gemacht und nicht um die Leute vorzuführen.
Sechste Staffel ja jetzt gerade seit ein paar Wochen on air und sehr, sehr gute Staffel. Und offenbar auch so erfolgreich, dass jetzt ja auch weltweit quasi Queer Eye gefahren werden soll, also quasi in verschiedenen Ländern Queer Eye, und Deutschland macht den Start. Müsste dann irgendwann kommen. Es kann man sehr empfehlen. Wer Queer Eye noch nicht geguckt hat, schaut es euch mal an. Wie das Deutsche wird, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wird Netflix das nicht vor den Baum gehen lassen, denke ich.
Denke ich auch nicht, weil die haben dazu auch eine eigene Abteilung. Also das ist auch bei Netflix schon ein Steckenpferd mittlerweile. Die haben da wirklich auch eine eigene Unterabteilung gegründet, wie halt auch Serien und Filme eine eigene Abteilung haben. Mhm. So kümmert sich ein spezielles Department bei Netflix um halt die Entwicklung und Betreuung dieser Formate. Die haben auch vor kurzem einen relativ großen Aufruf gemacht, wo man sich bewirbt uns bei uns, ob ihr bei den verschiedenen Formaten mitmachen wollt. Das ist ja natürlich auch immer, Reality-TV-Sendungen sind natürlich extrem abhängig davon, was für Leute da mitmachen. Ne? Ja.
Also quasi ein Casting-Aufruf.
Genau, ein Casting-Aufruf.
Ja.
Und man kann es jetzt auf jeden Fall so sehen, dass Netflix halt das komplette Fernsehen ersetzen wollen mit all seinen Formaten. Weil das klassische Fernsehen bietet ja Filme, Serien und Nachrichtensendungen. Das wäre vielleicht noch was Netflix vielleicht noch in der Zukunft irgendwann machen will. Aber Reality-TV ist auf jeden Fall ein großer Teil davon. Und da möchte natürlich Netflix auch vorstoßen, weil da gibt es natürlich einfach Leute, die sich das anschauen wollen.
Ja.
Deswegen da will natürlich auch Netflix vorstoßen. Aber trotzdem gibt es ja einen Unterschied zwischen Fernseh, Reality-TV und Netflix-Version, weil bei Netflix braucht man keine Werbung. Das heißt, man ist deutlich freier, auch so in den Spannungsbögen, wie man die Folgen gestaltet und auch allein, wie viele Folgen es geben muss. Mhm. Weil da gibt es ja auch bei Netflix sind immer 10 Folgen eine Staffel, mal 9 Folgen, mal 8, mal 6. Mhm. Die gehen mal 20 Minuten, mal 30, mal 40, mal 50. Das ist ja, da hat man deutlich mehr Spielraum.
Ja.
Und man muss auch nicht so sehr auf Wiederholungen setzen am Anfang, dass man jedes Mal erklärt, worum geht's, was ist letztens passiert.
Ja.
Das kann man auch alles irgendwie auslagern.
Um neue Leute abzuholen, genau, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn du Folge 3 schaust, du Folge 1 auch schon gesehen hast.
Genau, das ist bei Netflix deutlich höher, die Wahrscheinlichkeit. Netflix ist ja auch deutlich auch sehr dabei, halt diese länderspezifischen Staffeln herauszubringen und halt auch Sendungen aus anderen Ländern halt irgendwie einzudeutschen oder ins Englische zu bringen, weil es gibt zum Beispiel vor kurzem ist Raus aus der Single-Hölle erschienen. Das ist eine südkoreanische Dating-Show.
Ja.
Und da kann man wirklich feststellen, wie anders halt in Südkorea gedatet wird.
Ja.
Die sind halt deutlich zurückhaltender, sag ich mal, als Amerikaner oder Europäer.
Ich habe einen Trailer gesehen, glaube ich. Ja.
Und allein das ist natürlich spannend, einmal so zu sehen, wie daten die so, was ist denen wichtig, weil die zum Beispiel ihren Job. Das ist ein total großes Ding, wenn die erzählen, was für einen Job die haben.
Ja.
Und das erzählen die nicht einfach so sofort, dass ich das und das arbeite und dass es jetzt hier ist. Ich bin halt das und das.
Das typische Europäische, wir definieren uns über die Arbeit.
Genau.
Ich bin übrigens das.
Ja, und dass sie halt auch nicht so nach unbedingt so extrovertiert sind, wie man das vielleicht als wie ein Amerikaner oder ein Europäer sieht. Deswegen ist es ja allein da schon interessant, das zu sehen, und das ermöglicht einfach Netflix, weil sie natürlich weltweit einkaufen, wenn die halt eine Show aus Südkorea eingekauft haben oder produzieren lassen, dann sieht man das halt
auch hier. Und halt auch weltweit veröffentlichen. Ich sag mal, RTL hat natürlich auch immer weltweit eingekauft, weil es einfach ein riesiger Medienkonzern ist, der dann noch zu größeren gehört irgendwie. Das Problem ist, wer hat denn vom deutschen Department irgendwie dann eine südkoreanische Dating-Serie eingekauft und zeigt die im deutschen Fernsehen?
Ja. Hm. Oder eben sowas wie Liebe im Spektrum, da geht es dann um Liebessuchende, die Autismus haben.
Ja.
Da ist dann kann man vielleicht durchaus auf Netflix auch experimentierfreudiger. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Ich habe jetzt auch nicht jede Sendung davon, die ich hier erwähne, habe ich selbst gesehen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob die vielleicht auch manchmal nicht so gut sind. Kann durchaus sein oder eben besser sind. Aber kann auf jeden Fall sagen, dass die experimentierfreudiger sind und auch durchaus mal andere Sachen in den Fokus stellen, was man jetzt wahrscheinlich beim klassischen Fernsehen noch nicht sehen würde. Deswegen können die auch einfach aufwendiger sein, flexibler eben auch in dem Ganzen sein. Und was natürlich vor allen Dingen, das ist der ganz, ganz große Vorteil von Reality-TV ist im Vergleich zu fiktionalen Stoffen, sie sind billiger und lassen sich deutlich schneller produzieren als so eine große Staffel mit 8 oder 10 Folgen.
Wo du dann noch Kostüm brauchst und was weiß ich.
Da muss erstmal geschrieben werden, das Drehbuch.
Furchtbar anstrengend alles.
Das willst du alles nicht.
Aber nee, wirklich nicht. Aber das ist halt auch, also man muss auch sagen, zumindest finde ich das, Reality-TV war vor... Ich sag mal, muss wirklich sagen, für mich war der Turning Point irgendwie Queer Eye, weil, also Queer Eye gab es ja schon mal Anfang der 2000er irgendwie in Amerika.
Großbritannien.
Ich weiß gar nicht, ja, auf jeden Fall kannte man das in Deutschland nicht. Und das ist sozusagen eine Neuauflage, aber halt auch neu gedacht. Und die haben da so ein Produktionsvolumen reingesteckt in diese Folgen. Also jetzt hat sich das jetzt 2022 hat sich das ja mittlerweile sehr durchgesetzt, dass selbst eine normale Sendung irgendwie sehr gut aussieht und irgendwie eine Prime Lens, eine Prime Optik irgendwie auf der Kamera drauf hat und Tiefenschärfe und was weiß ich und ziemlich gut aussieht, ne? Das sind wir mittlerweile sehr gewohnt, aber als, ich weiß gar nicht, wann die erste, 2015 oder so kam, glaube ich, die erste Staffel, 2014 von Queer Eye. Und da war das was ganz anderes, ne? So wie, hä? Das ist, und du kennst so andere Makeover-Serien. Früher, das Model und der Freak.
Ja.
Wurde schon im Titel, ja, weißt du schon, über wen du dich lustig machen sollst, ne? Die dann auch scheiße aussahen, die irgendwie mit irgendwelchen EB-Kameras gefilmt haben und in die Ecke haben sie noch so einen schlechten, ein schlechtes Licht reingestellt mit 2000 Watt, damit es halbwegs hell in dem Raum ist und denkst so, Alter, Bild, Und dann kam Queer Eye und es ist einfach. Sieht krass gut aus, einfach. Wirklich, wirklich, wirklich hochwertig.
Ja.
War schon was anderes. Und das hat sich, glaube ich, auch positiv auf die ganze Branche ausgewirkt.
Das denke ich auf jeden Fall. Das hat man auch gesehen, dass eben nicht Netflix als Streaming-Plattform da ordentlich rein investiert. Mhm. Zum Beispiel auch HBO Max, was man jetzt nicht in Deutschland kann man leider noch nicht sehen, wahrscheinlich auch auf nähere Zukunft erstmal nicht. Aber zumindest in den USA ist dieses Streaming-Portal von Warner ja auch ein großes Ding mittlerweile. Mhm. Und die haben zum Beispiel F-Boy Island, ist ein großes Ding.
Mhm.
Dort hat man drei Frauen, die sich mit 24 Männern die 24 Männer auf einer Insel daten und herausfinden müssen, ob sie Nice Guys sind, die halt wirklich eine Beziehung wollen, oder halt F-Boys, also Fuckboys, sind, die einfach nur ein Preisgeld gewinnen wollen. Dann geht's, und das wird ab einer bestimmten Zeitpunkt in der Staffel wird das dann erklärt, sind sie Nice Guys oder Fuckboys. Mhm. Und dann geht's auch so darum, ob sie sich noch selber verändern, ob sie noch dann doch eine Beziehung suchen. Da geht's auch sehr viel um Selbstfindung, sag ich mal. Und das wurde direkt bei der Premiere um eine zweite Staffel verlängert.
Ach, krass.
Und war auch bei vielen Leuten sofort, Alter, liebe ich, ganz groß. War auch viele positive Kritiken, habe ich gesehen, auf Online-Seiten. Also das kam sehr gut an, obwohl es natürlich auch an sich auch eine Trash-Serie natürlich ist. Am Ende irgendwie, weil es so 20- bis 30-jährige junge, schöne Menschen, die irgendwie daten und so ein bisschen über Nichtigkeiten reden. Aber es geht manchmal eben doch um mehr als das, weil ich habe auch in Kritiken gelesen, dass der Serie auch sehr attestiert wurde, dass es durchaus auch Männlichkeitsideale hinterfragt und halt dieses Fuckboy-Image. Ich glaube, was da mehr dahinter steckt.
Ich glaube sogar, Amazon Prime hat ja auch Reality-TV-Serien.
The Pack ist unter anderem eine. 12 Hunde und ihre abenteuerlustigen Besitzerinnen treten in Outdoor-Challenges gegeneinander an.
Das klingt Takeshis Castle mit Hunden. Das ist natürlich irgendwie cool. Da muss ich mal reinschauen.
Da muss ich doch mal reingucken.
Ich finde das spannend, dass offenbar ist das auch Verbreitungs- oder Ausspielweg abhängig, weil du hast auf der einen Seite natürlich die Streaming-Plattform, wo das ein großes Ding ist und immer noch ein großes Ding ist, und dann brechen irgendwie, weiß ich nicht, die aktuellen Quoten. Jetzt geht ja auch, ist ja die Woche ist ja auch wieder, ich bin ein Star, holt mich heraus, Dschungelcamp ist ja wieder losgegangen. Ich kenne, wie gesagt, die Quoten von der aktuellen Staffel nicht, aber die letzten paar Staffeln waren, glaube ich, nicht mehr so gut, nicht so mehr gefragt.
Kann man nicht sagen, warum, weil das war ja auch immer schon eine Ausnahme, glaube ich, wo viele gesagt haben, das ist schon gut, weil das eben auch gut geschrieben ist, auch so die Dialoge zwischen den Moderatorinnen.
Was man halt als gut bezeichnet. Ne?
Was gut. Es gibt da durchaus auch Fans, wo man nicht denken würde, okay, die sind Fans davon, weil man da, die spielen ja auch sehr mit dem ironischen Level, dass die Leute auch nur dabei sind wegen des Geldes.
Wer das auch immer noch hinkriegt, ist ja Germany's Next Topmodel tatsächlich.
Ja.
Immer auch noch eine junge, harte Fanbase zu haben. Es gibt so ein paar, die haben sich gehalten, aber der Großteil waren halt einfach Schüsse in den Ofen. Das muss man einfach mal so sagen.
Klar. Und da tut es halt auch eben nicht so weh, weil es eben relativ billig ist.
Aber das war spannend. Ich habe vor ein paar Wochen vor Weihnachten kam eine Folge Valulis raus bei Funk. Oder ist ja gehört zu Funk, ist aber ja ein eigener Kanal. Und da ging es um, packen wir mit in die Shownotes, ging es auch um Reality-TV und die Frage, warum es ProSieben eigentlich nicht geschafft hat. Weil, wenn man sich das anguckt, RTL hat ja immer noch unglaublich Erfolg mit Reality-TV und ProSieben landet ein Flop nach dem anderen mit Reality-Sendungen. Und auch da erklärt er ziemlich gut, woran das liegt. Also, dass man eben auch erfolgreiche Reality-Shows machen kann, aber man kann auch einfach nur keine Idee haben und irgendwelche Leute auf eine Burg sperren und dann langweiliges Zeug labern lassen und das ausstrahlen und das keiner sehen will.
Deswegen, das ist ja auch, diese ganzen Shows sind ja, meistens haben die eine relativ einfache Prämisse, 3 Frauen, 24 Dudes, die entweder 12 von denen sind die Guten und 12 von denen die Bösen, aber dann gibt es auch mal Sonderregeln, dann passiert das in der Folge und dann dieser Twist, dann werden noch neue, kommen noch neue Männer wieder auf die Insel, dann verändern noch mal die Dynamik. Da gibt es ja auch immer noch, das ist ja auch dann komplizierter, sag ich mal, auf den zweiten Blick dann, dass da durchaus eine Dynamik entsteht. Und es, am Ende ist es natürlich auch, du brauchst gute Casting-Leute, die halt die richtigen Leute rauspicken aus den ganzen Bewerberinnen.
Das Absurdeste, was ich da bis jetzt dazu gesehen habe, war auf, was hast du glaube ich auch mit gesehen, auf Twitch gab es das mit irgendwelchen Streamern, die sich dann irgendwie eine Woche oder 3 Tage irgendwie auf so einer Ritterburg haben einschließen lassen. Und dann haben die dort quasi 24/7 gefühlt gestreamt und rumgesessen mit so Kameras überall und es war einfach langweilig, weil du hast natürlich nicht geschnitten, nicht orchestriert, sondern die saßen da einfach da. Das Geile war, da waren so Leute wie der Trimax und so waren da, also so die Leute, die man kennt, wenn man Twitch einmal aufmacht, die empfohlen werden, und irgendwo hinten Sido.
Wir hatten noch einen Platz.
Wirklich so, da hängt der Sido, die kennen sich auch irgendwie, da hängt der Sido in so einem Hoodie. Ich so, das ist doch Sido. Und dann hängt er da in diesem Klappstuhl und isst irgendwie, keine Ahnung, ein Stück rohes Fleisch auf der Ritterburg. Und
weiß ich auch nicht, wo er ist.
Mit so einer Sonnenbrille auf und alle total verstrahlt. Also das war schon Abgrund. Das war irgendwie absurd. Keine Ahnung.
Aber war das dann auch nicht erfolgreich? Oder hat es wegen den großen Namen?
Ich hab dann verloren, hab dann verpasst leider, das war dazu.
Schade, ja. Aber an sich funktionieren auch so der Beziehung zwischen klassischem Fernsehen und Streamingportalen. Da kann man natürlich auch auf Synergien setzen, weil zum Beispiel bei Paramount Plus, das gibt es glaube ich auch noch nicht in Deutschland, der Streamingportal.
Auch noch ein Streamingportal, sehr gut, ja.
Da können Zuschauerinnen der Fernsehserie Love Island, die sonst halt im Fernsehen läuft, bei NBC ist glaube ich, halt Making-of und halt rausgeschnittene Szenen kann man sich dann auf Paramount Plus anschauen. Ja. Dann kann man so Synergie zwischen den beiden Sachen, weil da dann die gleiche Mutterfirma dahinter steht.
Würdest du sagen, dass, und der Gedanke ist mir gerade gekommen, würdest du sagen, dass sich Streaming-Plattformen jetzt versuchen, mit weniger Geldeinsatz, weil es halt Reality-Sendung, mit weniger Geldeinsatz versuchen, sich von ihren Konkurrenten, die Konkurrenz wird ja immer stärker, Paramount Plus, HBO Plus, was weiß ich, Disney, dass die sich versuchen, sich jetzt mit günstigeren Mitteln auch ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen gegenüber den anderen herauszuarbeiten, weil lange hat man es mit ganz großen Serien versucht oder versucht es auch nach wie vor mit ganz großen Serien, aber oft ist es ja auch so, dass die dann einfach bei vielen verfügbar sind, ne? Dass man dann sagt, okay, es bringt uns natürlich mehr, wenn wir Lizenzrechte verkaufen und so, und dann eher über so kleinere, günstigere Produktionen sagt, die könnt ihr bei uns übrigens auch alle haben.
Aber ich kann mir also eher vorstellen, dass so diese Reality-TV-Sendungen sind jetzt nicht unbedingt dazu da, neue Leute zu bekommen und zu sagen, wie als Leuchtturm, hey, das könnt ihr nur bei uns schon, nur bei uns könnt ihr Too Hot to Handle sehen. Nee. Ja. Ich glaube, das ist für die allermeisten nicht so der Punkt. Ich glaube, das ist wirklich für die eh schon Subscript
oder nebenbei dabei sind.
Weil du willst natürlich auch, dass die Leute trotzdem dabei bleiben und jedes Mal, okay, ich schaue halt schon jeden Tag oder jeden zweiten Tag schaue ich Netflix, eben weil auch manchmal eben eine Reality-TV-Sendung läuft, die ich eben auch gut finde. Und ich glaube, das funktioniert eher so, dass es, die brauchen Content, einfach damit die Leute dranbleiben und nicht denken, okay, es kommt halt.
Und du brauchst auch verschiedenartigen Content.
Und natürlich. Du brauchst auch verschiedene, du willst ja diversifizieren und da ist dieser Inhalt ja schon sehr anders als
und
die fiktionalen.
Und du willst mehr Nutzergruppen natürlich damit auch
ansprechen. Und mehr Nutzergruppen. Ja, also es gibt sicherlich Leute, die sagen, ey, Too Hot to Handle, einfach vom Konzept her ist so blöd, aber ich find's geil. Ja. Das kann ich eben nur auf Netflix schauen.
Ja.
Da gibt's, aber ich glaube, das sind die wenigsten, würde ich jetzt mal so schätzen, ohne
Zahlen zu können. Aber durchaus, ne, wenn du sagst, überleg mal, du hast eine begeisterte Person, die oft auch sich RTL Reality TVs Shows angeschaut hat, die abends auch Filme geguckt hat, egal auf welchem Fernsehsender und so weiter, und davon hast du viele gewonnen, ne? Du hast die gewonnen durch deine großen Produktionen, vielleicht auch durch deine Einkäufe von alten Serien. Die sind bei Netflix, verbringen weniger Zeit im Linearen, haben aber trotzdem noch, weiß ich nicht, Love Island geguckt oder so, ne? Und dann bietest du denen aber auf der Plattform, auf der sie sind, weil die dort ein Angebot gefunden haben, das die angesprochen hat, bietest du denen auch noch deinen, in Anführungsstrichen, Trash-TV oder Reality-TV-Content an. Ja. Die Zeit, die sie bei dir verbringen, können sie nicht im Linearen verbringen.
Korrekt. Und ich glaube, das ist ein guter Deal einfach, weil du halt, wie gesagt, diese Leuchtturmprojekte, das sind dann halt einfach die fiktionalen, großen, teuren Dinger, die du halt eben auch auf ein Werbeplakat packen kannst, ohne dich zu schämen. Oder halt, du musst dich ja nicht schämen, auch für Queer Icons, ja. Wird der wahrscheinlich auch als, ich glaube, das ist wahrscheinlich eins der wenigen Leuchtturm-Reality-Projekte, die du schon auch nach außen schranken. Aber die allermeisten wahrscheinlich eher nicht. Ja. Und da zeigst du einfach eher den Henry Cavill als Hexer. Der macht es wahrscheinlich besser auf dem Plakat. Genau. Aber ich möchte jetzt auch nochmal kurz über eine bestimmte Unterart von Reality-TV sprechen, weil wir haben jetzt besonders halt Dating-Shows sind natürlich klar, kennt man. Die sind groß, aber es gibt noch eine ganz spezifische Art von Wettbewerbsshows, die ich ganz interessant finde und darüber mal reden wollte. Das sind so Shows, die drehen sich um Leute, die in ihrem Beruf oder in ihrem Hobby gegen andere antreten, die ebenfalls diesem Beruf oder dieses Hobby nachgehen. Und die werden dann von der Jury bewertet und die müssen irgendwie verschiedene Challenges bestehen. Also man kann jetzt zum Beispiel Germany's Next Topmodel wäre sowas.
Ja.
Aber das gibt's auch echt viel auf Netflix und Co., diese Shows. Mhm. Also allein die schiere Anzahl ist schon ganz interessant. Jetzt mal ein kurzer Ausschnitt. Mhm. Blown Away ist Glasbläserei. Also Glasbläser treten
gegeneinander. Wirklich?
Ja, das habe ich auch gesehen. Es ist wirklich allein interessant, weil Glasbläser, wenn du nie, aber das ist wirklich interessant, wie die.
Da gibt es eine Serie.
Ja, die treten mehrere Blown Away auf Netflix. Gibt sogar zwei Staffeln mittlerweile. Hyperdrive, Stuntfahren. Sugar Rush, Kochen und Backen mit Zucker. Nailed It ist eine Kochshow, wo Profis und Anfänger mehr oder weniger gegeneinander und miteinander antreten. Das
Kochduell.
Cooked with Cannabis. Kochen mit Gras. Das Beste vom Rest. Profiköche müssen aus Essensresten etwas zaubern.
Nett.
School of Chocolate. Schokolade. Next in Fashion. Modedesign. The Big Flower Fight. Gärtnerei. Glow Up. Make-up. Raumkünstler. Innenarchitektur. Metallkunst. Showdown am Schweißgerät. Kann man sich ungefähr denken, um was es geht. Instant Hotel. Da geht es um Hotelbesitzer, die sich gegenseitig bewerten und gegeneinander antreten, mehr oder weniger. Erbe gesucht, das ist eine Survival-Show, wo in der Wildnis sechs Paare gegeneinander antreten und dann halt ein Haus bekommen.
Erbe gesucht, aber die Person muss erst sterben.
Ja, genau. Die Gewinner kriegen halt ein Haus. Sing On, Karaoke. So, kurzer Ausschnitt aus Wettbewerbsshows. Und es gibt auch noch dann diese Sportshows, du hattest es auch schon erwähnt gehabt, Takeshi's Castle, sowas in der Art. Gibt's halt auch, Der Boden ist Lava auf Netflix, Ultimate Beastmaster oder Nicht zucken, auch so eine Sendung. Und ich finde irgendwie diese Shows, die passen irgendwie sehr gut in unseren Zeitgeist. Also gerade dieses Wettbewerbsding auf rein individueller Ebene immer bezogen wird. Und gerade auch so bei diesen Kreativjobs ist es sehr interessant, weil da wird ja auch immer gesagt, man, du die Besten und Ausdauersten, die schaffen es überhaupt. Und die Shows spiegeln irgendwie genau diese Logik wieder oder bannen dieses Konzept von nur die Besten und Ausdauersten und die wirklich reinknien, die schaffen es eben. Und das kriegen diese Sendungen irgendwie sehr gut in ein TV-Format oder in ein Streaming-Format gepresst, weil die meisten Shows oder Challenges, Challenge-Shows bestehen eben daraus, dass man relativ wenig Zeit hat für so eine Aufgabe. Also diese Glasbläser haben dann 8 Stunden Zeit, um irgendwie krassestes Ding zu blasen. Ich glaube, das heißt dann, kann man so sagen, halt Glaskunst irgendwie zu gestalten. Und die müssen sich immer wieder kreativ neu entwickeln. Also irgendwie, wenn die irgendwie 3 Wochen bei dieser Show mitmachen und dann wirklich erster oder zweiter Platz werden, dann haben die irgendwie 10 Dinger da, 10 krasse Dinger
rausgeflext
einfach.
Wahnsinn.
Und auch bei diesen Shows ist zumindest, die ich gesehen habe davon, da besteht die Bestrafung auch häufig daraus, dass man weniger Zeit hat, dass man halt dann 1 Stunde weniger Zeit hat als die Mitkonkurrentinnen. Und das kennen ja wahrscheinlich auch viele Freiberufler oder Kreative auch so. Du hast jetzt am besten schon morgen fertig. Oder halt auch allgemein jeder, glaube ich, der arbeitet, kennt das. Immer weniger Zeit. Oder man ist immer...
Arbeitsverdichtung,
ja.
Nicht weniger Zeit, sondern Arbeitsverdichtung.
Ja, deswegen kann man, glaube ich, sagen, dass diese Shows so den Kapitalismus oder den Neoliberalismus schon sehr gut widerspiegeln. Also zusammengefasst so Individualismus, freier Markt, Privatisierung, jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Das findet sich da alles irgendwie wieder, weil auch nur der Gewinner kriegt ja in diesen Shows, wird er eigentlich gut bezahlt. Die anderen kriegen ja keine Bezahlung, kann man sagen. Also es gibt ja immer eine Art Preisgeld, so ein Winner-Takes-It-All-Prinzip. Aber man kann natürlich fragen, warum kriegen denn eigentlich nicht Platz 2, 3, 4 und 5? Kriegen auch noch ein bisschen Kohle, weil die haben ja auch krass abgeflext.
Ja. Und ist aber nichts wert, weil das, wenn du nicht der Beste bist, dann ist es nichts wert, deine Arbeit.
Ja. Und dann diese Ungleichheit, die wird ja auch dann sicherlich dann damit gerechtfertigt, dass man ja Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Ja. Zweiter, dritter Platz, die kamen ja trotzdem, die wurden ja im Fernsehen oder bei Netflix gezeigt. Ja, und ist das nicht Bezahlung genug?
Ja, genau.
Ne, das ist natürlich auch ein Gedanke, den viele wahrscheinlich kennen, dass man erstmal auch, wenn man ein Praktikum macht, ja, kriegt man leider kein Geld, aber
du kriegst Erfahrung.
So viel Wissen. Kostenlos quasi.
Kostenlos.
Du musst nur 40 Stunden dafür arbeiten, um ein bisschen Wissen zu bekommen. Ne? Und das ist dann irgendwie auch da drin. Und man kann natürlich sagen, aber die meiste Aufmerksamkeit, und ist ja auch meistens so, dass bei zum Beispiel Germany's Next Topmodel oder auch bei diesem anderen Modeshow, das glaube ich Next in Fashion hieß die, da kriegt der erste Platz oder die den ersten Platz belegt, halt einen exklusiven Vertrag mit Amazon oder halt mit Heidi Klum, ja, für die nächste Modelinie. Und das heißt, das ist ja auch so ein Einstieg in dann den Beruf, den die halt Leute eh schon ausüben, entweder den sie eh schon machen oder aus Hobbygründen. Mhm. Und das ist natürlich auch so, was ist eigentlich mit den anderen Leuten? Und das ist vielleicht ein bisschen unfair. Mhm. Aber man kann ja auch sagen, dass diese Shows dann auch durchaus sehr unbekanntere Jobs featuren und eine Bekanntheit dadurch erlangen, ne? Mhm. Wie halt Glasbläserei.
Ja.
Das, ich denke mal, Blown Up war auch recht erfolgreich, hat vielleicht dadurch auch eine Art Jobnachfrage vielleicht generiert.
Gesponsert vom Glasbläserverband. Genau, wir suchen Nachwuchs. Genau. Ja.
Aber ist natürlich kein echter Ersatz für vielleicht eine staatliche Investition in diesen Markt, um Jobs zu generieren. Und diese Produktionsstudios, die bekommen ja am Ende ja kostenlos diese Kunst oder diese Güter hergestellt,
ja,
die integral halt für die jeweilige Sendung sind, um damit Profit zu machen. Auf eine Art und Weise, weil dann halt eben für die Show das so wichtig ist. Aber die meisten Künstlerinnen davon, die das kreiert haben, diese Kunst, dieses Gut, was auch immer das dann am Ende war, was materielles oder immaterielles, aber wo sie trotzdem viel Schweiß verwendet haben, um dieses Produkt herzustellen.
Beim Schweißen vor allem.
Vor allem immer bei der Metallkunst. Die haben dann eigentlich nichts davon, außer eben der erste Platz in den meisten, ja, Fällen. Ne? Und da kann man schon, ist das Ausbeutung?
Nein.
Was würde Karl Marx dazu sagen?
Nein, natürlich nicht. Es ist tolle Werbung.
Besonders interessant wird es dann noch, dass zum Beispiel bei Blown Away, da war es dann so, da kam dann ab einem bestimmten Zeitpunkt und in den letzten Folgen kamen Zuarbeiterinnen, da haben die halt Hilfe bekommen, die Kandidatinnen, weil das halt scheiß schwerer Job ist, ja, wo dann halt auch, das ist auch schwer einfach. Da muss halt einer blasen, während der andere das hält oder dann halt Muster rein legt, während das halt mit dem heißen Glas, ja, ja, hantiert wird. Da braucht man mehrere Leute. Und diese Zuarbeiterinnen, die werden niemals vorgestellt oder so. Da werden einmal kurz, weil die anderen Kandidatinnen, die kriegen natürlich irgendwie mal in der Matz, werden erklärt, hey, ich komme aus London, Osten, ich bin arm aufgewachsen und ich versuche es jetzt zu schaffen.
Ja.
Auch so gerne Erzählung, ne, von unten hochgearbeitet.
Ja, 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 vom Tellerwäscher und so.
Genau. Und aber diese Zuarbeiterinnen, die nie. Das gleiche auch bei Making the Cut. Dieser Designer-Sendung, da kommen dann halt Näherinnen, werden ab einem bestimmten Zeitpunkt dazu geschaltet und die unterstützen die Kandidatinnen. Aber die werden auch nie groß mal gefeatured oder gesagt, was macht ihr eigentlich, wer bist du? Die sind außerhalb, die sind nicht wichtig, obwohl die ja auch einen elementaren Anteil an, ja, dem Job haben.
Das ist auch wieder, jetzt sind wir wieder bei Queer Eye, das ist jetzt nicht so ein Format, aber bei Queer Eye zum Beispiel, klar, nicht jeder Handwerker, der da irgendwie die IKEA-Küche aufbaut, wird da jetzt gefeatured in der Serie, aber du hast wenigstens beispielsweise bei den FriseurInnen, die da gezeigt werden, hast du von bis, ich denke mal, das hat auch was damit zu tun, wie sehr die selbst dann partizipieren. Es gibt manchmal Barbiere, die selbst auch die Haare der Menschen schneiden. Ne? Eigentlich ist dafür ja Jonathan zuständig. Der kann aber auch nicht alle Haartypen. Und dann, die sind aber wenigstens immer in einem Laden drin, den die dann irgendwie einen halben Tag blockieren, wo dann wenigstens der Laden vorgestellt wird. Der Besitzer oder die Besitzerin steht dann meistens nebendran und kann auch noch kurz was dazu sagen. Also auch wieder wenigstens fair die Leute noch, ne, statt zu sagen, wir sind jetzt hier in irgendeinem Laden und blenden noch das Logo aus am allerbesten.
Ja, also das ist dann wahrscheinlich schon, man kann natürlich nicht alle Leute da vielleicht featuren, nee, gerade wenn man vielleicht einen Job hat, ne? Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht, aber dass man zumindest den Versuch hat, auch wenn die halt einen größeren Anteil haben an dem, ja, Produkt, was, genau, da entsteht, ja, dann kann man die durchaus mal kurz auch featuren. Das ist sicherlich möglich. Und dass die dann immer so komplett ausblenden, die kurz halt zeigen, wie sie irgendwie mithelfen, aber sonst war's das. Mhm. Ist schon ein bisschen schade. Ich bin auch nicht der Erste, dem das aufgefallen ist. Also dass diese Shows irgendwie so die kapitalistische Verwertungslogik widerspiegeln, verstärken oder vielleicht zumindest auf jeden Fall da hineinpassen. Das ist auch schon ein oft diskutiertes Thema in den Medienwissenschaften gewesen. Der Autor Aidan James Kurzinska, der nennt diese Shows im International Journal of Communication auch Creative Competition Shows. Und er sagt über sie, Jetzt Zitat. Insbesondere die Produktionsweise des Reality-TV-Fernsehens, die Arbeiterinnen, Ware und Konsumentinnen zu einer Ökologie ständig verflochtener Produktion und Konsum verschmilzt, dient den Zielen des Kapitals auf Kosten der Arbeit. Kulturschaffende, deren Arbeit diskursiv als Leidenschaft abgewertet wird, sind bereits in einem System gefangen, in dem Arbeitgeber und die Öffentlichkeit davon ausgehen, dass die Liebe für die Arbeit eine ausreichende Entschädigung für die Arbeit selbst ist, die sie leisten. Durch der Kampf dieser Arbeiterinnen für fairere Löhne und stabile Arbeitsbedingungen untergraben wird. Mhm. Etwas längeres Zitat darüber, dass das durchaus problematisch sein kann, besonders weil man auch sagen kann, diese Shows sind ja ganz grundlegend auch sehr meritokratisch aufgebaut, also Leistungsgesellschaft, ne? Nur die besten, schlauesten, schönsten, kreativsten schaffen es. Das ist ja auch in unserer heutigen Gesellschaft sehr vertreten, dass nur wenn du dir es auch wirklich verdient hast, dann darfst du das auch haben, obwohl sich dann selten diese Leistungsgesellschaften für Faktoren interessieren, die halt sagen, das hat eben nicht die gleichen Chancen, die gleiche Leistung abzuliefern. Mhm. Und dass dann solche Dinge halt wie Erben oder so oder halt einfach halt dann einfach ausgeblendet werden.
Nein. Haben die alles sich selbst erarbeitet?
Alle sich selbst erarbeitet. Manche hatten es eben leichter, aber gut. Und man ist natürlich bei diesen Shows auch immer ganz extrem von der Jury abhängig. Die muss natürlich auch qualifiziert sein, irgendwie das zu beurteilen. Und man hat ja auch häufig, dass irgendein Promi mit dieser Jury ist, ne? Die dann irgendwie entscheiden, ob du jetzt deinen Job wirklich Realität will oder ob du halt, ich meine, halt zwei Wochen halt umsonst da jetzt mitgemacht hast. Und du hast dann vielleicht ein, zwei Wochen eine gewisse Prominenz auf Social Media, aber dann vergisst dich auch wieder jeder. Ja. Weil wer erinnert sich noch an den Kandidaten in Staffel 1 von Making the Cut? Mhm. So. Deswegen hat die Jury auch irgendwo eine sehr große Macht und entscheidet, wer eine Beförderung verdient hat und wer gehen muss. Und es ist ja dann, aber es wird dann auch immer damit gerechtfertigt, die Kandidatinnen werden ja sehr häufig gezeigt, dann die kamen ja so entsprechend mit der Kamera und sagen halt, wie sehr außergewöhnlich diese Erfahrung war und wie lebensverändert das war, bei dieser Show mitzumachen, weil das dann einfach diese Chancen geliefert hat, jetzt endlich auch den nächsten Schritt in seiner Karriere zu wagen. Mhm. Ne? Deswegen erhalten ja diese Gewinner so oft so einen exklusiven Vertrag bei einer großen Firma und die Karriere wird allgemein geboostert. Ne? Und das ist ja irgendwie auch komisch, weil das sind ja immer noch Spielshows und kein Jobcenter. Ne? Ja, ja. Es ist ja am Ende, soll es ja eigentlich nur was Spielerisches sein, aber es ist ja irgendwie für viele Leute, die da halt mitmachen, weil die sagen, das ist lebensverändernd. Also es ist halt nicht nur ein Spiel. Und da dazu schreibt auch Kuzinska weiter, Reality-TV-Wettbewerbe sind sowohl eine Form als auch eine Repräsentation von Arbeit und obwohl sie spielerisch gestaltet sind, präsentieren sich diejenigen, die am weitesten am Ende des Spektrums aus Arbeit und Spiel stehen, als legitime Einstiegsmöglichkeiten in das kreative Geschäft, das sie repräsentieren. Da diese Shows weniger wie Talentshows und mehr wie ausgedehnte Vorstellungsgespräche werden, verschwimmt die Grenze zwischen Unterhaltung und Beschäftigung. Ne? Und das ist dann irgendwie doch sehr interessant, manchmal vielleicht erschreckend oder zumindest schade ist, dass dann diese Shows einfach wirklich zu Jobcentern werden für einige Leute. Die halt, oder dass einfach für die einfach jetzt in der heutigen Gesellschaft, für die eine der wenigen lukrativen Möglichkeiten ist, wirklich einen Karriereboost zu bekommen und das nicht der Arbeitsmarkt regelt an sich.
Das war, also, ne, genau, dass dein Job nicht deswegen anerkannt wird, weil du einen guten Job machst und weil du gut Leistung bringst, sondern was heißt Leistung bringst, nee, weil du einfach, weil du da bist und einen Job machst, sag ich mal, sondern du brauchst dann so eine Show, um überhaupt erstmal da stattfinden zu können auf dem Markt, weil es vielleicht dann doch den einen oder die andere gibt, die von Sicherheit aus vielleicht schon einen Boost hat, weil ich sag mal, Erbe ist eine schwierige Geschichte, die ja dafür sorgen kann, dass man einen durchaus leichteren Start ins Leben hat.
Deswegen es gibt natürlich auch schon Fälle, wo das einfach dann Leute wirklich die tolle Arbeit geleistet haben, die nicht mal eine Show gewonnen haben und trotzdem bekannt wurden und trotzdem sich eine Karriere aufgebaut haben. Also ich habe mal irgendwie in irgendeiner so einer australischen Kochshow, da hat einer nicht mal gewonnen, die Kochshow, aber der war halt bekannt dafür, dass er die krassesten Desserts gemacht hat. Und er hat dann halt aufgrund der Popularität der Sendung und dass er auch sehr beliebt war bei den Zuschauenden, hat er halt so einen Laden aufgemacht, wo genau diese Süßigkeiten oder diese Desserts dann präsentiert werden. Die war übelst erfolgreich. Und das ist natürlich cool, dass dann diese Show das ermöglicht hat, aber das wird so davon ausgegangen und irgendwie für viele Leute ist das eben dann die Voraussetzung, das dann da zu schaffen. Oder es zumindest wird so erzählt, dass das eben eine gute Möglichkeit ist und das kann eben durchaus auch problematisch sein. Und deswegen wollte ich das hier mal auch ansprechen. Das ist selbst, es gibt natürlich auch tolle Competition-Shows, sage ich mal, die wahrscheinlich auch fairer damit umgehen. Aber man kann sich ja durchaus mal fragen, ob man das auch anders gestalten kann. Ob man zum Beispiel mal Gewerkschaften gegeneinander antreten lassen kann. Und am Ende gewinnt aber jede Gewerkschaft, weil dann die Arbeitgeber bessere Löhne zahlen müssen. Weißt du, es gibt nicht einen Gewinner, sondern alle gewinnen.
Ja, alle Arbeiter gewinnen. Natürlich alle. Alle anderen gewinnen.
Also alle Arbeiter gewinnen und die Arbeitgeber verlieren.
Wird da auch wird in solchen Shows dann auch, ist die Frage auch immer so, ne, wird in solchen Shows dann auch mal thematisiert, dass die eine oder andere, die in diesem Beruf arbeitet, auch gerade nicht so, also nicht wirklich viel Geld verdient, ne? Also dass die auch teilweise unangemessen bezahlt werden einfach, ne? Weil gerade wenn du sagst, irgendwie Metallarbeiten, kommt drauf an, wo du arbeitest, ne? Oder auch bei Glasbläserei, das ist sicherlich auch nicht der bestbezahlte Job der Welt, ne? Also weiß nicht, ob das thematisiert wird auch immer. Also du sagst hier, übrigens, weiß ich nicht, das Krasseste war jetzt, weil du auch, eine Gärtnershow war ja auch dabei, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Queen hatte ja einen neuen Gärtner gesucht letztens, ne? Und da ging so ein bisschen rum, dass der irgendwie nur 19.000 paar zerquetschte Pfund irgendwie verdienen sollte im Jahr.
19.000? Das ist nix. Und?
Das sind 23.000 Euro im Jahr.
Wow.
Abzüglich Steuern.
Ja, das ist leider nicht anders möglich. Buckingham Palace hat keine Kohle mehr.
Ja, aber da war das Witzige, das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass die hatten dann auch irgendwie eine Ausschreibung von diesem Job, also war natürlich ganz normal ausgeschrieben, hatten die geschrieben, dass es zwar nicht so viel, also Wochenendarbeit wird irgendwie nötig sein, ab und zu mal, und es ist zwar keine hochbezahlte Stelle, aber man arbeitet ja im Herzen der weltberühmten Institution.
Ach ja.
Danke auch.
Vielen Dank. Davon kann ich mir auch mein Essen bezahlen. Ja, aber so funktioniert's. Ja. So funktioniert's. Und dann noch so der letzte Aspekt, den ich noch ganz kurz erwähne. Wir hatten es auch schon mal angesprochen. Natürlich auch, obwohl es im Namen steht, sind natürlich diese Shows nicht immer entsprechend der Realität.
Ja.
Ne? Und davon ist auch nicht Netflix befreit oder auch die anderen Sendungen, weil gab es kürzlich einen kleinen Skandal um die Netflix-Show Hype House. Da wurde den Produzentinnen vorgeworfen, Narrative zu konstruieren und Lügen zu verbreiten.
Was?
Spoiler. In der Show wird eine Gruppe von Influencer gezeigt, die in einer Millionenvilla in L.A. wohnen und an ihrer Karriere arbeiten. Und zwei der Influencer haben sich danach der Ausstrahlung der Sendung dann bei ihren Fans gemeldet und gesagt, dass beispielsweise über eine Corona-Erkrankung eines der Teilnehmenden gelogen wurde. Die gab's nicht, aber die Serie sagt, die gab's.
Ja.
Das wäre jetzt ein Punkt. Bisschen komisch. Und auch bei all den vorgenannten Shows gibt's natürlich manchmal konstruierte Plots oder es wird etwas abgesprochen oder der Schnitt erzeugt irgendeinen Eindruck, der nicht so gewollt ist. Das muss man natürlich einem auch bewusst sein, aber ich glaube, das ist den meisten Zuschauern auch bewusst, dass da nicht, auf jeden Fall nicht hundertprozentig der Realität entspricht und manchmal auch stärker etwas zurechtgebogen wird. Deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen wie beim Wrestling, dass man so ein bisschen dran glaubt, dass es authentisch ist. Und das gehört irgendwie vielleicht auch ein bisschen mit dazu. Es kann ja aber natürlich in den allermeisten Fällen trotzdem eine Realität widerspiegeln. Und jetzt auch gerade bei den Competition-Shows können sie ja zumindest auf jeden Fall trotzdem im Berufsfeld zeigen, wie es funktioniert. Weil zum Beispiel bei Blown Away habe ich auch so einen Fact-Check mir durchgelesen von einem Glasbläser, der auch gesagt hat, dass das im Prinzip alles, was da gezeigt wurde, die Vokabeln, die genutzt wurden, wo es stattgefunden hat, wie das ausgestattet war, das ist schon alles korrekt. Und deswegen ist das ja auch gut, wenn man dann mal so einen Einblick bekommt in eine Welt, die man vorher noch nicht so gesehen hat.
Ja,
das war's zu meine Gedanken und andere Gedanken zu Reality TV.
Für mir noch eine Empfehlung. Es gibt eine Serie, die das Ganze so ein bisschen fiktional aufarbeitet. Auch genau dieses Lügen. Diese Lügen, dieser Umgang, teilweise auch wirklich furchtbare Umgang mit KandidatInnen. Vor allem bei diesen Bachelor-Resken-Shows, sag ich mal, die heißt Unreal. Ist 2015 bis 2018 lief die. Ich habe, glaube ich, nur zwei Staffeln geguckt, die verlor dann ein bisschen an. Aber gerade die erste Staffel war ziemlich einprägsam. Auch Ausbeutung an den Leuten, die da mitarbeiten. Also der Druck für die AutorInnen, die da Sachen schreiben sollen und die moralischen Beklemmungen, die du da teilweise kriegst.
Warum muss ich denn da überhaupt was schreiben?
Warum muss ich überhaupt was schreiben? Warum? Hä? Ich soll doch diese Person betreuen? Nein. Lohnt sich sehr, ich müsste noch bei Amazon Prime sein, glaube ich. Die haben die damals als erste eingekauft. Kann man sich mal anschauen.
Und dann danach Zipack von Amazon. Ich krieg dann schon. Und dann überprüfen.
Ja, genau. Exakt. Nee, Unreal gibt's. Ich sehe es.
Sehr gut.
Gerade. Gut. Ja, interessant. dann ist das eine große Nummer beim Streaming.
Mhm. Und die wird wahrscheinlich auch noch größer werden oder zumindest uns nicht verlassen, weil da kann man zumindest das Commitment von Netflix und so kann man auf jeden Fall sagen, das wird uns noch eine Weile begleiten. Und ist ja jetzt auch jetzt okay, dass das gibt. Wir sind ja jetzt auch nicht so, dass
ja,
das ihr seid schlecht, wenn ihr euch das anschaut.
Ja, genau.
Das wäre auch Quatsch.
Das wäre Quatsch. Also, schaut was. Bis nächste Woche. Wir hören uns wieder. Schreibt, wenn ihr was sagen wollt, uns. Am besten soziale Netzwerke, überall Twitter, Instagram, Facebook, weiß ich nicht, Facebook ist tot, glaube ich.
Das Metaverse
ist real. Aber schreibt uns trotzdem bei Facebook. Und mail@filmmagazin.audio oder hier in die Kommentare auf filmmagazin.audio. Oder lasst eine iTunes-Bewertung da. Das kann man auch machen.
Das geht auch.
Das geht auch. Na dann, tschüss und bis bald.
Ciao.